Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
Was würden wohl die meisten Eltern antworten, wenn man sie fragen würde, was sie sich für ihre Kinder wünschen? Gesundheit ganz sicher, genug Geld, um sorglos leben zu können, vermutlich, gute Freunde, eine intakte Familie. Seit Generationen fest verankert ist der Wunsch, dass es die Kinder mal besser haben sollen als die Eltern. Doch die Aussichten darauf scheinen gerade irgendwie zu bröckeln. Eine Krise folgt auf die nächste. Corona-Pandemie, Klimaangst, Ukraine-Krieg. Philipp Lemmerich ist selbst Vater eines Kleinkindes und er hat sich gefragt, wie andere Eltern damit umgehen. Was überwiegt? Zuversicht oder Zukunftsangst?
Sag mal, wo ist denn deine Nase?
Ich sitze im Wohnzimmer mit meinem 1,5-jährigen Sohn. Seine Schritte sind noch tapsig, aber er freut sich bei jedem einzelnen von ihnen. Unbeholfen jagt er einem Ball hinterher.
Wieder schwere Angriffe in der Nacht von russischen Drohnen auf Kiew, die Hauptstadt der Ukraine, aber auch Kämpfe in Donetsk. Schauen wir zuerst auf die Hauptstadt. Wie heftig waren die Angriffe?
Zur selben Zeit im Radio. Nachrichten aus aller Welt, die mir kalt den Rücken herunterlaufen.
Das teilte die Katastrophenschutzbehörde AFAD mit.
Schon im letzten Jahr war die Lage in Norditalien dramatisch. Für die Reisfelder fehlte das Wasser und das Gemüse verdorrte.
Mir fällt es schwer, diese beiden Dinge zusammenzudenken. Mein kleines Kind hier, das Radio dort. Pure Lebensfreude auf der einen, Katastrophenmeldungen auf der anderen Seite. Ja, ich mache mir Sorgen. In welcher Welt wird mein Kind einmal groß werden? Wie gehen andere Eltern damit um? Schaffen sie es, zuversichtlich zu bleiben? Diese Fragen führen mich in eine kleine Hochhauswohnung in Berlin-Mitte. Marit, 30 Jahre alt und Mutter des fast 3-jährigen Mattes, öffnet mir die Tür. Den Kontakt zu Marit habe ich über die Parents for Future bekommen, eine Art Elternversion der Fridays for Future. Während Papa und Sohn auf dem Boden sitzen und spielen, beginnt Marit zu erzählen.
Dieser Erkenntnisrutsch, dass irgendwie nicht nur die Fassade bröckelt, sondern das ganze Haus einstürzen kann, beziehungsweise schon am Einstürzen ist, hat mich dann so wirklich zu in den Aktivismus rüber katapultiert.
Marit studiert eigentlich Spanisch und Philosophie auf Lehramt, ist unmittelbar vor dem Abschluss. Doch ihr Studium ruht im Moment, weil sie sich Vollzeit in unterschiedlichsten Klimainitiativen engagiert. Angefangen mit ihrem Aktivismus hat sie vor knapp 5 Jahren. Damals wurde ihr bewusst, wie ernst die Klimakrise ist. Welche Folgen drohen, wenn sich die Erderhitzung ungebremst fortsetzt? 2019 war sie dann bei ihrer ersten Straßenblockade dabei. Da war sie im 5. Monat schwanger.
Die Entstehung neuen Lebens ruft so viel Rührung hervor und Menschen sind so weich und offen und begeistert und ich will das gar nicht schlecht machen oder diskreditieren oder sagen, ja, aber können wir das bitte verbinden? Und sozusagen diese Rührung, die wir angesichts von Kindern überall in der Gesellschaft erleben, einfach mal in Realpolitik übersetzt sehen. Genau das ist es nämlich. Genau da wird entschieden, ob Kinder eine lebenswerte Zukunft haben.
Die alle? Okay. Piep, piep,
piep, piep. Heute ist der kleine Mattes fast 3 Jahre alt. Während er in die Kita geht, beschäftigt sich Marit die meiste Zeit mit dem drohenden Weltuntergang, wie sie selbst sagt.
Da muss man immer so aufdrücken.
Also nicht im Zug, sondern in der ersten Schulklasse.
Mattes hat mittlerweile ein Gesellschaftsspiel ausgepackt, für das er sich ganz eigene Regeln ausgedacht hat. Er verteilt bunte Steine und Spielkarten auf dem Boden. Marit packt ein paar Sachen in ihren Rucksack, zieht ihre Schuhe an und drückt ihren beiden Jungs einen Kuss auf die Wange. Sie geht zu einer Versammlung ihrer neuen Initiative, der Eltern gegen die Fossilindustrie, in der Wohnung einer Freundin.
Da treffen wir dann die anderen und noch 2, 3 neue Interessierte, aber auch so aus dem Umfeld, sag ich mal. Wollen so ein bisschen mal strukturiert angehen, was wir eigentlich uns perspektivisch für dieses Jahr vorstellen können, wo wir uns grundsätzlich sehen und was so die Zielgruppe, was so die Forderungen sind.
Das Leben zwischen Familie und Aktivismus ist nicht einfach. Oft geht der gemeinsame Sonntag drauf, so wie heute. Eltern hätten eigentlich die meisten Gründe, sich zu engagieren, meint Marit, aber eben auch am wenigsten Zeit.
Wir haben schon einmal gelacht und haben so ein bisschen, naja, mit schwarzem Humor irgendwie gesagt, ja, wir können jetzt leider nicht im Onboarding für die Parents irgendwie sagen, voll easy, Leute, kommt alle dazu, auch wenn ihr noch wie viele Kinder habt, kommt einfach dazu, Elternengagement, gar kein Problem. Schwer ehrenamtlich nach Feierabend die Welt zu retten, wenn andere sie hauptamtlich zerstören. Das bleibt ja weiter mein Lieblingsspruch.
Alles hier aufgetaucht. Also das eine war eben,
Angekommen beim Termin der Eltern gegen die Fossilindustrie. Treffpunkt, eine Kreuzberger Altbauwohnung.
Es geht einfach nur darum, dass wir einmal gemeinsam starten und uns nochmal so vergegenwärtigen, was bisher geschah, wie wir hierher kommen.
10 Leute sind gekommen, darunter auch 3 Neulinge, die sich vielleicht der Initiative anschließen wollen. Sie sitzen im Kreis, es gibt Brot und Aufstrich und frisch gebrühten Tee. Marit hält einen kurzen Vortrag, ein Status-Update für die Runde.
Und sozusagen, wenn das die Gewichtung ist, die ihr der Zukunft unserer Kinder und der Welt aller Kinder in euren politischen Entscheidungen gebt, dann stellen wir euch jetzt das Spielzeug in den Weg.
Sie erzählt von der Bobbycar-Blockade vor 1,5 Jahren und der 24-Stunden-Mahnwache vor ein paar Monaten. Sie zeigt Bilder von Plakaten mit Aufschriften wie »Irgendwie ist der Benzinpreis wichtiger als die Zukunft unserer Kinder« oder »Gas und Atom sind nicht nachhaltig, das weiß doch jedes Kind«. Dann überlegen sie gemeinsam, was als nächstes kommen soll.
Wen wollen wir eigentlich ansprechen? Also sind jetzt irgendwie sind andere Eltern unsere Zielgruppe? Ist es die Presse? Sind es tatsächlich Verursacher? Also wen wollen wir adressieren und dementsprechend welchen Botschaften wollen wir das auch tun? Das sind eher so ein bisschen theoretischer Bock. Und der zweite ist dann eben wirklich konkret zu sagen, dieses Jahr, was stehen für Aktionen an? Was können wir uns vorstellen zu machen? Was wissen wir schon an Terminen, die anstehen?
Meine Sitznachbarin in der Runde heißt Petra. Wie Marit ist auch sie von Anfang an bei den Eltern gegen die Fossilindustrie dabei. Sie habe ein ganzes Buch zu meinem Thema geschrieben, flüstert sie. Wir gehen in den Nachbarraum, damit wir uns darüber unterhalten können, ohne die anderen zu stören.
Also ich bin ja Mutter und Pädagogin und unter der Perspektive habe ich das Buch auch geschrieben, dass ich zum einen Eltern interviewt habe, wo es ganz viel darum geht, wie geht es ihnen damit, also dass sie ihre Kinder einfach in der Klimakrise aufwachsen lassen müssen. Was für Gefühle haben sie da, wie reden sie mit ihren Kindern über die Klimakrise? Aber ich habe auch Pädagogen interviewt, wo es eben auch so darum geht, wie geht man eben auch als Pädagoge in der Schule, in außerschulischen Einrichtungen einfach damit um, dass Kinder auch vermehrt einfach Umweltängste haben, klima- und umweltbedingte Ängste und wie kann man das pädagogisch auffangen?
Das Buch ist noch nicht veröffentlicht. Petra sucht momentan nach einem Verlag. Aber in ihrer Community bekommt sie schon jetzt viel Zuspruch dafür. Denn es stehen ja alle vor derselben Frage, was mache ich eigentlich, wenn mein Kind nachfragt?
Ich glaube, wirklich pädagogisch vermittelbar wäre die Klimakrise nur, wenn wir sagen könnten, ja, die Politik macht einfach alles Menschenmögliche, um eure Zukunft zu schützen. Und diese Situation haben wir nicht.
Die AktivistInnen sitzen deshalb noch bis zum frühen Abend hier und planen die Aktionen für die nächsten Monate. Ich verspreche bald mal, bei einer vorbeizuschauen. Nicht allen Eltern macht zuerst der Klimawandel Sorgen. Ich bin unterwegs nach Schwante in Brandenburg. Mit den Öffentlichen hierher zu kommen, ist ziemlich schwierig. Ich muss ein Auto nehmen. In einem recht neuen Einfamilienhaus mit Garten, in dem noch nicht viel wächst, sitzt Danilo Fischbach an einem großen Esstisch. Im Wohnzimmer nebenan läuft der Fernseher. Seine 9-jährige Tochter hat es sich auf der Couch bequem gemacht. Sein Sohn, 2 Jahre alt, rennt und hüpft in der Wohnung hin und her. Danilo ist Sprecher des Landeskita-Elternbeirats, also der Elternvertretung für Kita-Kinder in Brandenburg. Die Zukunft der Kinder auf dem Land ist sein Thema.
Also der ÖPNV ist hier, ich sage jetzt mal freundlich ausgedrückt, ausbaufähig. Und wir wohnen noch nicht mal weit weg von der Bundeshauptstadt. Ja? Und trotzdem ist man hier ohne Auto, ist man aufgeschmissen. Das ist ja nicht nur, dass wir zur Arbeit müssen. Das ganze Leben ist ja hier vom Auto abhängig. Ob meine Tochter jetzt, wenn sie zum Reiten fährt, zum Tanzen.
Danilo engagiert sich, wo er kann. Die Landeselternvertretung hat er mit aufgebaut, war zwischenzeitlich sogar Bundeselternsprecher. Er hat Gespräche mit hochrangigen Politikern geführt und sich für die Belange der Kinder in seiner Region stark gemacht. 30 Stunden pro Woche arbeite er im Schnitt ehrenamtlich, sagt er, zusätzlich zu seinem Vollzeitjob im Justizvollzug. Ein enormes Pensum. Trotzdem lässt ihn das Gefühl nicht los, dass sich das Leben auf dem Land weiter verschlechtert.
Also ich bin ja DDR geprägt und bei uns war es eigentlich Standard, dass in jedem Dorf eigentlich fast eine Grundschule war. Jetzt ist es so, dass die Grundschule mein Dorf, also mein Dorf Schwante, die wurde geschlossen. Kurze Beine, kurze Wege. Und trotzdem stelle ich fest, dass die Wege für die Kinder eigentlich immer weiter werden.
Werden seine Kinder hier in der Gegend wohnen bleiben? Auf dem Familiengrundstück, das groß genug wäre für ein zweites Haus? Oder werden sie wegziehen, weil das Leben auf dem Land nicht mehr attraktiv ist? Weil sie keine Jobs finden, die Infrastruktur weiter verfällt? Das sind die Fragen, die Danilo Fischbach seit Jahren umtreiben, die er auch öffentlich immer wieder anspricht. Aber da ist noch etwas anderes. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine ist eine Sorge dazugekommen.
Manchmal, wenn man jetzt schaut, was passiert, ist ja ein dritter Weltkrieg für mich eine Möglichkeit, eine Option, die sein könnte, vor der ich dann schon Angst habe. Ich würde mir von den Kindern wünschen, dass sie genauso wie wir in einer friedlichen Welt aufwachsen können, ohne Krieg. Ja, das wäre für mich eines meiner wichtigsten Ziele.
Durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine wurde Danilo wie vielen anderen quasi über Nacht bewusst, wie brüchig die Friedensordnung tatsächlich ist, in der wir uns bis dahin sicher wähnten. Und die Angst, dass sich der Krieg ausbreitet auf Deutschland, scheint plötzlich gar nicht mehr so abwegig zu sein.
Die Frage wäre ja, wenn jetzt Krieg wäre, was würde hier in Deutschland passieren und wer ist denn hier für meine Kinder? Wer kümmert sich denn, dass es meiner Frau und meinen Kindern gut geht? Also alles, was ich aus den Geschichtsbüchern kenne, das sind ja meistens, die kleinen Menschen im Schützengraben haben ja da ihr Leben. Und deshalb habe ich schon Angst vom Krieg. Es ist wirklich eine sehr große Angst, die mich umtreibt.
Einige Wochen war Danilo wie gelähmt, tat sich schwer, nachts einzuschlafen. Auch weil er darüber nachdachte, wie viel seine Tochter davon aufschnappt.
Und deshalb ist es für mich einfacher, jetzt damit umzugehen, indem ich einfach in der Nachrichten schaue, dass ich die Welt nicht mehr ganz so wichtig erachte, sondern eher versuche, meine Familie, die Sorgen und Nöte meiner Familie, die Dinge, die ich ja verändern kann, die große Weltpolitik werde ich als kleiner Mensch nicht verändern.
Dass sich Eltern den Kopf zerbrechen über die Zukunft, das gab es schon immer. Die Eltern der Vergangenheit hatten ja auch genug Anlass zur Sorge. Kriege, Krisen, der Mangel an Nahrung, Geld, Wohnraum. Und nie war die Welt stabiler, die Lebenserwartung höher, die Absicherung größer als heute, zumindest in Europa. Aber die Zuversicht, die ist weg. Denn auf dem Weg vom Gestern ins Heute ist uns eine Erzählung abhanden gekommen, die Erzählung des Fortschritts. Meine Kinder sollen es einmal besser haben als ich, das war eine Grundmotivation ganzer Generationen. Und heute? An eine bessere Zukunft glauben die Eltern, die ich für diese Reportage treffe, nicht. Und noch etwas hat sich geändert. Wir wissen, was auf uns zukommt. Die Modelle des Weltklimarats sind mittlerweile sehr präzise. Die Zukunft ist keine Blackbox mehr. Zumindest was das Klima angeht.
Also zum einen haben wir hier erstmal den Flyer von meinem Verein. Mhm. Und dann vom Projekt, für das ich arbeite, also für Rennmütter.
Ich bin mit einer weiteren Mutter verabredet. Katja wohnt mit ihrem Mann und ihren zwei Söhnen, 7 und fast 5 Jahre alt, in einer Altbauwohnung in Potsdam. Während Papa mit den Kindern Fußball spielt, zeigt mir Katja ihren Homeoffice-Arbeitsplatz nebenan. Sie arbeitet seit einem Jahr bei einer Nachhaltigkeitsinitiative in der Öffentlichkeitsarbeit. Sie will mit ihrer Arbeit einen Unterschied machen.
Ich glaube, mir geht es da auch einfach darum, dass ich sage, okay, aber das Maximale, was ich halt tun kann, das versuche ich halt auch zu tun. Es ist mir auch zu einfach zu sagen, die Politik muss jetzt mal was machen. Also wenn alle sagen, nee, jetzt müssen die sich erstmal bewegen, dann warten wir ja einfach nur aufeinander. So, also es geht ja schon darum, dass man an verschiedenen Stellschrauben dreht.
Wir machen einen Spaziergang im Parc Sanssouci gleich um die Ecke. Die Frühlingssonne bricht durch. Katja versucht in ihrem Alltag alles Mögliche, um nachhaltig zu leben. Auf ihren Konsum achtet sie sehr.
Ich bin da sehr festgefahren in meinen täglichen Routinen. Also wenn ich nicht schaffe, im Unverpacktladen einkaufen zu gehen, dann gibt es bei uns kein Müsli. Fertig. So. Oder wenn ich in einen Laden komme und denke, oh, eigentlich will ich Schokolade kaufen und es gibt keine fair gehandelte Schokolade, dann gehe ich wieder ohne Schokolade.
Sie sagt von sich selbst, sie habe da einen Tunnelblick.
Also, ich bin da noch mal radikaler geworden oder drängender, als meine Kinder geboren wurden, weil ich so das Gefühl hatte, okay, jetzt weiß ich auch, für wen ich das dann irgendwie mache oder wer dann da mal in dieser Welt leben muss, die wir hinterlassen.
Katja kommt aus einer umweltbewussten Familie. Ihre Mutter ist Rangerin in einem Naturpark. Katja selbst hat als Kind Kröten über die Straße getragen und Vögel gezählt. Noch heute wundert sie sich über Freunde, die einen Buchfink nicht von einer Blaumeise unterscheiden können. Lange Zeit glaubte sie, dass es bei vielen einfach an Wissen mangele. Besonders darüber, wie schlecht es der Natur und Menschen in anderen Weltregionen geht. Aber irgendwann wurde ihr klar, das Wissen ist eigentlich da. Aber trotzdem ändert sich fast nichts. Vielleicht, weil sich viele nach wie vor denken, uns hier in Europa wird es schon nicht treffen.
Und zum anderen finde ich es einfach mega ungerecht. Also es ist einfach nicht fair zu sagen, ja, meinen Kindern wird es dann schon gut gehen, aber anderen halt nicht. Also wenn man jetzt so an die Länder denkt, bei denen es jetzt vielleicht eh schon nicht so gut aussieht, dann
geht es denen ja einfach noch schlechter. Und vielleicht wären ganze Landstriche unbewohnbar, ne?
Katja sucht jetzt nach einem Ventil für ihren Frust. Was das sein könnte, weiß sie noch nicht genau. Am nächsten Abend ist ein Infotreffen der letzten Generation. Da möchte sie auf jeden Fall mal hingehen.
Ich hoffe, dass ich so ein bisschen die Strukturen kennenlerne und dass ich die Leute kennenlerne. Und ich erhoffe mir, dass wir dann halt, dass mir dann irgendwie klarer ist, ob ich mich da engagieren möchte und auch vielleicht, wie ich mich engagieren kann.
Kannst du dir vorstellen, wirklich so in Richtung zivilen Ungehorsam zu gehen?
Das hängt, glaube ich, auf den, die Art von Ungehorsam ab. Die sind im Rucksack von Simon, glaube ich, hoffe ich. Sonst habe ich sie bei Oma gelassen. Und ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, so ein Training mal mitzumachen. Und dann hat man ja auch eine Gruppe und fühlt sich sicherer und so. Und momentan bin ich irgendwie so ein Individuum, also so ein Einzelkämpferin. Da fühlt man sich dann natürlich auch nicht so stark.
Ich möchte noch mit einem Vater oder einer Mutter von älteren Kindern sprechen. Möchte verstehen, wie es für Eltern ist, die sich den Fragen der nächsten Generation stellen müssen. Über eine gemeinsame Freundin komme ich mit Heidrun in Kontakt. Sie ist zum Studieren in die USA gegangen und geblieben. Heute ist sie Mitte 40, hat zwei Kinder und lebt in Salt Lake City. Heidrun macht extra für mich einen Ausflug zum berühmten Großen Salzsee. Ich bin über Handy dabei. Sie hat ihr Auto auf einem Parkplatz am Rand des Sees abgestellt. Durch die Kamera zeigt sie mir die weite Landschaft.
Kannst du einmal kurz beschreiben, was du siehst, wenn du aus deinem Autofenster guckst, so einen Rundumblick?
Da im Osten haben wir die Ausläufer von den Rocky Mountains, die Wasatch Mountains. Und der See ist so umrahmt von den Bergen in dieser typischen westamerikanischen Salbeistrauch-Savanne, würde ich mal sagen. Ist so ein großes Gegenstück zu den hohen Bergen, einfach in seiner Weite und der Ruhe. Und es öffnet sich der Himmel, der hier meistens blau ist. Und wenn man hier zur richtigen Tageszeit ist, hat man einfach ja auch die schönsten Sonnenaufgänge und Untergänge zu beobachten. Also schon ein besonderer Ort.
Ein Ort, der bedroht ist. Dürre, Landwirtschaft, ein zu hoher Wasserverbrauch in der nahen Großstadt haben den Pegel des Sees erheblich sinken lassen. WissenschaftlerInnen fürchten, er könnte in 5 Jahren komplett ausgetrocknet sein. Ein einzigartiges Biotop würde zerstört. Millionen Zugvögel rasten und brüten hier jährlich, erzählt Heidrun. Und auf dem Seegrund lagern giftige Schwermetalle, die, wenn der See austrocknet, vom Wind in die Großstadt getragen werden könnten. Die Klimakrise, sie zeigt sich eine Stunde Autofahrt von Heidruns Haustür in ihrer vollen Wucht. Wie es ihr gerade geht, frage ich sie. Wie wirkt das alles auf sie?
Merkwürdigerweise beruhigend, einfach durch diesen Charakter des Ortes, weil er so viel Ruhe ausstrahlt und aber auch dann Wehmut. Ja, man sieht so viel freigelegtes Seebett. Aber das ist so eine Wunde halt, ne? Das ist so, man sieht so das Organische in diesem Seebett noch und man weiß, es leidet. Das kommt sicherlich auch aus der indigenen Kultur, bezeichnen den See als eine Persönlichkeit. Und das kommt schon auch durch, wenn man hier so sich aufhält.
Auch mit ihren beiden Töchtern Kaya und Gwen, beide im Teenageralter, war sie schon öfter hier.
Einmal eben auch, was auch sehr beeindruckend war, weil wir hier abends waren und einen unglaublich schönen Sonnenuntergang erlebt haben. Unsere Kinder waren sehr ergriffen von diesem Erlebnis. Und als wir dann nach Hause fuhren und so den Sonnenuntergang dann noch oder dieses Farbenspiel in den Wolken dann noch hinter uns ließen und im Rückspiegel beobachten konnten, da griff dann meine Tochter ihr Handy und hat dann eine GoFundMe-Seite für den See hergestellt.
Im Freundeskreis startete Kaya eine kleine Crowdfunding-Kampagne. Es gab viel Zuspruch. $300 für eine Initiative zur Rettung des Sees kamen zusammen. Man kann das abwegig finden, aber den Kindern gab es das Gefühl, etwas tun zu können. Heidrun fühlt sich immer wieder schuldig, selbst nicht genug getan zu haben. Empfindet Scham über den Zustand der Welt, mit dem sie ihre Kinder nun konfrontieren muss. Denn eigentlich waren Umweltprobleme schon so lange Thema. Die Generation der Eltern von heute hätte ja schon längst etwas dagegen tun können.
also ich habe 1998 Abitur gemacht und ich hatte Geografie-Leistungskurs und ja, Klimawandel war da schon ein großes Thema. Aber es war halt für mich lange Zeit etwas, wo ich dachte, da kann man was gegen machen oder wir schaffen das, ja. Das war für mich immer irgendwie so eine positive Herausforderung. Zum Teil ist es es immer noch, aber mit einer ganz anderen gravierenden Intensität. Zu der Zeit, als meine Kinder zur Welt kamen, da war ich auch noch viel optimistischer eingestellt. Ich glaube, ich würde da auch jetzt mehr drüber nachdenken, Kinder in die Welt zu setzen.
Über unserem Gespräch liegt Melancholie, ein Hauch von Trauer über den Zustand der Welt. Ich habe einen Kloß im Hals.
Meine beiden Töchter sind jetzt 13 und 16 und wir haben uns einer der Filme von David Attenborough angeschaut und beide haben danach so viel Trost gebraucht und wussten gar nicht, wohin mit ihrem Schmerz. Und ich habe da auch kein Trostangebot wirklich parat gehabt.
David Attenborough ist ein britischer Naturfilmer, eine Legende seines Fachs und mittlerweile 96 Jahre alt. In seinen letzten Filmen versuchte er, die Menschheit wachzurütteln, indem er drastische Bilder vom Verfall der Natur zeigte. Ziemlich harte Kost also.
Ich glaube, was beide verstehen mittlerweile, ist, dass diese Krise für sie als privilegierte Kinder, die sich jetzt sonst weiter nicht viel große Sorgen machen müssen, was ist, was andere Menschen in anderen Formen schon immer irgendwie erlebt haben. Also Menschen mit weniger Privilegien. Die Existenzangst war ja immer auch da.
Heidrun nimmt mich mit dem Telefon noch eine Weile auf einen Spaziergang am Seeufer mit. Es ist sehr windig, deshalb verstehe ich nicht viel. Hier und da sehe ich das tolle Panorama, wenn auch ziemlich verpixelt.
Hier, die sind jetzt ein bisschen weiter weg, aber ich könnte da, wenn das irgendwie interessant ist, auch hinfahren. Also hier ist das Gebiet, wo noch Büffel frei leben.
Irgendwann bricht die Verbindung ab. Später schickt sie mir Bilder von beeindruckender Schönheit und diese Tonaufnahme von rastenden Vögeln. Später meldet sich Heidru nochmal, diesmal von zu Hause aus. Sie sitzt mit ihrer älteren Tochter Kaya auf der Couch.
Ich habe schon oft darüber nachgedacht. Also irgendwie müssen wir das hinkriegen, dass mehr Leute in meinem Alter da jetzt eine Ahnung kriegen, wie das alles ist und wie das sein wird, wenn wir nichts machen.
Die Elterngeneration hat zu wenig gemacht. Jetzt lastet alles auf den Schultern der jungen Generationen. Jetzt müssen noch mehr Jugendliche aktiv werden als ohnehin schon. So sieht Kaya das. Wir sprechen über ihre Erfahrung am Salzsee. Wie sie merkte, wie schnell er Wasser verliert. Wie sie dann das kleine Fundraising im Freundeskreis machte und das Geld einer kleinen Initiative zur Rettung des Sees zukommen ließ. Das hat alles zwar gut funktioniert, aber richtig große Aktionen traut sie sich nicht zu.
Also zum Beispiel wie Greta Thunberg, das fand ich richtig cool, wo sie das alles dafür gemacht hat. Aber ich glaube, es ist auch halt, wenn ich jetzt was machen würde, glaube ich, würde es sehr schwer sein, dass Leute mich hören. Auch weil ich jung bin, also 16, dass sie denn das nicht ernst nehmen.
Zurück in Deutschland. Ein Konferenzzentrum in Berlin-Mitte. Die FDP-nahe Naumann-Stiftung hat zum Mobilitätsgipfel geladen. Verkehrsminister Volker Wissing hält die Keynote. Ich bin noch mal mit Marit und Petra von den Eltern gegen die Fossilindustrie verabredet.
Wir haben vor, im Bestfall den Wissing mit einer kritischen Frage zu konfrontieren.
Wir betreten die Veranstaltungshalle.
Herzlichen Dank an Frau Kudras, lieber Karl-Paket, liebe Expertinnen und Experten aus Politik, Wirtschaft, aus Wissenschaftsverbänden, liebe Gäste, meine Damen und Herren.
Sich frei, sich
eigenverantwortlich fortbewegen zu können, ist ein Grundbedürfnis der Menschen.
Marit und Petra sind ziemlich schlecht, auf die politischen Parteien zu sprechen. Die CDU mit ihrer verschlafenen Klimapolitik der Ära Merkel, die SPD, die zur Abhängigkeit von russischem Gas beigetragen hat. Anti-Zukunftspolitik, wie sie finden. Momentan ist für sie aber vor allem die FDP ein rotes Tuch. Mit dem Verkehrsminister, der neue Autobahnen bauen und das Verbot des Verbrenners auf EU-Ebene kippen will.
Man kann einer Gesellschaft nicht vorsätzlich Infrastrukturen vorenthalten, die sie brauchen. Und deswegen bestehe ich darauf, dass wir auch im Straßenbau beschleunigt arbeiten.
Marit rutscht unruhig auf ihrem Stuhl hin und her. Aufgeregt tippt sie Sätze in ihr Handy, löscht sie wieder, formuliert neue. Wenn Fragen aus dem Publikum zugelassen werden, will sie vorbereitet sein.
Aber der ist nicht gekommen, um Fragen entgegenzunehmen. Keine einzige. Keine einzige. Das ist der Hammer. Steht er da noch irgendwo? Da steht er noch. Ich geh jetzt mal hin.
Marit bahnt sich ihren Weg durch die Konferenzgäste. Volker Wissing steht vor der Bühne und unterhält sich. Plötzlich steht sie vor ihm.
Bei mir ist immer so die Frage, diese vielbeschworene Rationalität in der FDP. Geht es Ihnen jetzt um die Mineralölindustrie oder was ist sozusagen, wer steht da gerade hinter? Ich möchte wirklich verstehen. Man muss einfach sagen, Sie blockieren viel, was Klimapolitik angeht.
Führen Sie das Gespräch nicht mit sich selbst. Dann hätten Sie ja meine Zeit nicht beansprucht und Sie reden ja sowieso die ganze Zeit, statt eine Frage zu stellen. Jetzt,
meine Frage
mit der Mineralölindustrie haben synthetische Kraftstoffe nichts zu tun, das wissen Sie auch. Deswegen habe ich die Frage jetzt beantwortet. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Wir haben leider einen sehr tighten Zeitplan.
Immerhin. Der Verkehrsminister weiß jetzt, dass zwei Mütter ganz und gar nicht mit seiner Politik einverstanden sind.
Nee, ist kurz.
Ich habe es echt verbeult. Ich war auch so aufgeregt und dachte, ich habe dadurch einfach nicht gedrückt. Irgendwie.
Schade.
Die Aufnahme hat nicht geklappt. Ich muss an den Slogan denken, von dem mir Marit bei unserem letzten Treffen erzählt hat. Schwer, ehrenamtlich die Welt zu retten, wenn andere sie hauptamtlich zerstören.
Bam, bam, buddy.
Bam, 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 bam.
Ich bin wieder zu Hause und spiele mit meinem Sohn. Pferde und Hunde sind gerade sehr hoch im Kurs. Zum Sprechen ist er noch zu klein, um Fragen über die Zukunft zu stellen, sowieso. Aber was würde ich ihm antworten, wenn er mich fragen würde, in welcher Welt er mal groß wird und was ich getan habe, um sie für ihn zu retten? Ich denke an den letzten Bericht des Weltklimarats. Der sagt nämlich nicht nur, dass uns die Zeit davonläuft, sondern dass es eigentlich auch Lösungen gibt. Sie müssen nur eingefordert werden. Vielleicht sind Sorgen ein ganz guter Anfang, wenn danach das Handeln kommt.
Philipp Lämmerich war das über das Elterndasein im Krisenmodus. Schön, dass Sie dabei waren. In unserem Podcast gibt es jede Menge weitere spannende Reportagen. Hören Sie gern wieder rein. Ich bin Katrin Materna. Bis bald.